Nummer 31, lieber Peter.
Ich sag nichts.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zur 31. Folge von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der zwar nicht so groß ist wie das Feuer von Tirol, aber dessen Geschichten definitiv so heiß sind, wie eben Dennis, unser wunderbarer Sunnyboy, der wundervolle.
Ja, Peter.
Und mein Name ist Felix. Geschichte.
Gut, oder? Jede Begrüßung ist eine Belastung für mich.
Das verstehe ich. Ja. Aber du sagst, wenn ich dich Sunnyboy nenne, dann fühlst du dich zum ersten Mal richtig beschrieben.
100%. Das trifft es ganz genau.
Das heißt, heute geht es dir gut?
Mir geht's tendenziell geht es mir immer gut.
Das ist schön. Ja. Genau, für die Neuzuhörer-DoppelpunktInnen. Wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen eine Geschichte aus von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird. Mhm. Und wir sind auch die beiden, die einen Podcast dreigeteilt haben. Eingangs gibt es so ein bisschen Geplänkel, damit wir uns warm sprechen. Dann kommt der Hauptteil, die eigentliche Geschichte. Und hinten raus gibt es ein bisschen Ausgeplänkel.
Ja, genau. Einplänkeln müssen wir uns immer nur, weil ja niemand hinter uns die Sachen arbeitet oder so, nicht? Deswegen müssen wir ja das alles direkt aufnehmen. Keiner schneidet, keiner macht irgendwie so einen Content. Und deswegen brauchen wir ein bisschen etwas, damit wir die Nervosität im Griff haben, oder?
Bist du heute sehr nervös?
Vollgas.
Taugt mir. Nein, ist ja wirklich wahr. Es ist ja auch immer so bei uns, dass derjenige, der die Geschichte erzählt, der redet ja tendenziell mehr, weil er die Geschichte erzählt, dass der das Anrecht hat, beim Einblinken und beim Ausblinken dem Gegenüber Fragen zu stellen. Und ich möchte heute, lieber Peter, dir eine ganz harmlose Frage stellen.
Sehr gern.
Ich war jetzt ja eine Woche nicht da, ich war ja im Urlaub im wunderschönen Osttirol, weil ich es ja nicht lassen kann, in Tirol zu bleiben. Und da war ich nicht da. Ich wollte fragen, wie ist es dir gegangen? Was hast du erlebt? Wie geht's dir? Date mich bitte ab. Was hat sich so ergeben in dieser Woche, wo ich nicht da gewesen bin?
Du, es war relativ viel los. Es wird aber tendenziell etwas durchwachsen. Aber viel los war in Bezug auf unser Geschäft und das ist immer cool. Schon allgemein, glaube ich, in Tirol war mir jetzt nicht viel aufgefallen. Also ist jetzt nicht so irgendwo eine Headline gewesen, dass ich sage, boah, das war jetzt der Burner, das muss ich da jetzt nochmal genauer erzählen.
Du privat irgendwas erlebt, irgendwelche Wanderungen gemacht, die du uns schildern willst, irgendwelche Fahrradtouren, irgendwelche Erlebniswege, sonst irgendwas aus deinem Leben?
Weniger. Ich bin jetzt wieder fußballmäßig ein bisschen eingeteilt, weil die Buben wieder mit der Meisterschaft angefangen haben. Also insofern bin ich sehr froh, dass
und du bist da der Zeugwart?
Ich bin nicht der Zeugwart, ich bin der, wie soll ich sagen, die moralische Instanz da drinnen. Mhm. Ich bin der Unterstützer. Mhm. Ja. Nein, aber das ist total lustig, wahrscheinlich mit den anderen Vätern oder so, da haben wir uns da ein bisschen austauschen, was gut ist und was nicht so gut ist und die Buben sind dann immer die Leidtragenden.
Klingt total verlockend. Wollten Sie es deswegen eigentlich lassen nach der Saison?
Das Thema ist obsolet. Dadurch, dass sie jetzt eine zusätzliche U16 gegründet worden ist, sind sie jetzt wieder Feuer und Flamme und mit vollem Elan dabei.
Dann habe ich eine andere Frage. Und zwar habe ich gehört, dass Experience Tirol die Show, also dieses Geschäft oder diese immersive Ausstellung im Kaufhaus Tirol, zweiter Stock, dass die jetzt T-Shirts haben.
Ende der Werbung.
Also T-Shirts, wo teilweise Experience Tirol draufsteht und dass du die Idee hattest, dass doch dieses T-Shirt eigentlich nur einer tragen muss, und zwar der Landeshauptmann. Stimmt das?
Natürlich. Also ich mache jetzt keine Werbung, aber die sind gewaltig. Also ehrlich, wenn das jemand interessiert, Experience Tirol, das geht weit über ein Logo oder eine Marke aus, weil das ja eine Aussage ist und ich kann mir das total gut vorstellen, wenn man das in seiner Freizeit anhat. Und ich finde es ja optisch total gelungen und deswegen glaube ich, dass es entsprechende Testimonials braucht, die genau diese Botschaft nach außen tragen und das Tirol, so wie Sie es sehen, damit super kommunizieren können.
Und stimmt es, dass du eigentlich Medium tragen wolltest und jetzt ein Large nehmen musstest?
Ja, ich weiß aber nicht. Das ist immer, das hängt davon ab, wer die ganzen Dinge bestellt, nicht? Und wie die von Grund auf geschnitten sein.
Ja.
Weil normalerweise bin ich prädestiniert für M Und ich war ganz schockiert, dass jetzt auf einmal ein L sein muss. Aber nichtsdestotrotz, ich halte das psychisch aus und das weiß ja keiner.
Du musst dir vorstellen, auf dem Large ist auch das Logo dann entsprechend wahrscheinlich größer.
Ich erwarte es so, das passt, weil die Aussage muss schon lesbar sein. Was nutzt uns irgendeine Aussage, wenn es nachher keiner erkennt?
Eben, und beim M, wenn es dann so spannend, dann kann man es nicht gescheit lesen. Also ich glaube, ein L ist schon wunderbar.
Ja, es ging halt auch. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt unter der Achsel durchwächst, aber so ist es auf jeden Fall ideal.
Hast du Feedback auf deine letzte Geschichte erhalten, auf den großen Brand von? Ich habe vergessen, wann er war. Ich wollte es eingangs sagen, aber es ist mir entfallen.
Ja, das war, tatsächlich habe ich immer wieder Feedback erhalten. Das lustigste Feedback habe ich erhalten vor der Story.
Übrigens, wenn du mit dem Kabel spielst, gell, so, ja, dann hört man das.
Ah, das ist gleich.
Okay.
Also wie gesagt, das lustigste Feedback zu der Folge habe ich gekriegt, bevor wir sie ausgespielt haben.
Ja.
Und zwar, ich habe den Teaser aufgenommen in Görgenberg oben.
Genau, da kam die Folge schon raus.
Das stimmt, richtig, weil ich ihn ja an oder zwei Tage später aufgenommen habe. Dann habe ich den aufgenommen und dann kommt ein deutscher Wanderer und sagt, können Sie mir etwas über diese Katastrophe erzählen? Dann habe ich mit ihm darüber geredet und dann hat er gesagt, das ist ja unglaublich. Und dann hat er gesagt,
hast du ihm dann auch den Podcast empfohlen?
Ja, selbstverständlich.
Das ist gut.
Selbstverständlich. Und er hat mir dann eben geschrieben als Mail und gesagt, er ist jetzt bei jeder Folge dabei. Was sagst du dazu?
Das ist großartig.
Ja, schon, gell?
Wir haben generell viel Feedback erhalten, auch auf den Seiten, wo es veröffentlicht wird, direkt. Da gab es ein paar Menschen, die haben jetzt alle Folgen von 1 weg raufgehört, also sind quasi jetzt live mit uns. Und das war durchwegs positiv. Mhm. Also ich bin total happy generell über die Entwicklung des Podcasts bis heute.
Ich bin auch total froh. Also wir kriegen wirklich super Rückmeldungen von Leuten, die uns da jetzt folgen. Dafür mal herzlichen Dank. Und gleichzeitig auch bitte diese Aufforderung, wenn jemand ein spezielles Thema hat, zu einem von uns beiden, weil es ja, wie soll ich sagen, inoffiziell sein muss, nachher werden wir das sehr gerne aufgreifen.
Perfekt. Und bitte unbedingt liken, sharen, teilen, bewerten. Am besten mit vielen Sternen. Das hilft uns, den Podcast bekannter zu machen. Lieber Peter, bist du ready nach dem Eingeplänkel nun, wo wir etwas gesetzter sind für die Geschichte?
Ich freue mich voll. Ich kann mich jetzt zurücklehnen, werde mir was zum Trinken genehmigen und bin schon gespannt.
Lieber Peter, Folge Nummer 31. Ich war im Urlaub und habe entsprechend viel Zeit gehabt, mir zu überlegen, was ich erzählen will. Und bin wie immer dann gestern draufgekommen, was es sein wird und habe dann im Eiltempo etwas niedergeschrieben. Ich hoffe, es gelingt mir. Es sind relativ viele Daten, Zahlen, Fakten. Aber das Gute ist, du kannst mich nicht korrigieren, weil nur ich weiß, was ich erzählen werde. Gut, in der letzten Folge haben wir das Thema Feuer gehabt. Deswegen muss heute logischerweise was kommen?
Das Wasser.
Eis. So ist es. Nach vielen, vielen Episoden wagen wir uns heute wieder mal gemeinsam aufs so beliebte Feld von True Crime. Allerdings mit einem offenen, etwas mysteriösen Ende. Worum geht's? Im Laufe der Geschichte werden wir über 7000 Kilometer zurücklegen. Wir streifen dabei auch eine Gegend, in der ganze 46 Kolonien der Hutterer existieren. Wir treffen auf der Reise einen texanischen Journalisten, der in Wien studiert, ein Buch über Jack Unterweger geschrieben hat und auch in unserem Fall ermittelt. Wir werden aber auch Eltern begegnen, die sich auf eine sehr verzweifelte Suche begeben haben und ganze 14 Jahre auf Antworten warten müssen. Antworten, die letztlich die Natur liefern wird. Wobei, ganz ehrlich, relativ viele Fragen sind bis heute offen. Aber ich sage, fangen wir vorne an.
Ist das eine Rätselfolge?
So ist es. Ah, immer bei True Crime, da geht es ein bisschen um Rätsel.
Also, ich kenne mich nicht so aus.
Schon schwer ist kein Kriminalfall.
Ja.
Ja, genau. Beginnen wir von vorne. Und zwar gehen wir zum 12. August 1989. An diesem Tag sitzt das Ehepaar Bob und Linda McPherson bei sich zu Hause in Saskatoon in Kanada. Ich stelle mir vor, gemeinsam im Wohnzimmer. Die Stimmung dürfte relativ angespannt gewesen sein. Sie warten nämlich hart auf einen Anruf. Anrufen sollte nämlich ihr Sohn, der Duncan McPherson. Der ist ein richtig talentierter Eishockeyspieler, war in diversen Juniorenauswahlen. Allerdings die große Karriere bleibt ihm leider Gottes, ja, die schafft er nicht ganz. Und deswegen, ja, sucht er in diesem Jahr 1980 einen neuen Job, und zwar in Europa herüben, als Spielertrainer einer Mannschaft. Und an diesem 12. August sollte er eigentlich zu Hause anrufen und Bescheid geben, ob es mit dem Job was geworden ist oder nicht. Am 12. ruft er nicht an. Am 13. ruft er auch nicht an. Am 14. wird dann vor allem die Mutter schon etwas nervös und macht sich echt Sorgen, denkt sich, was ist mit dem Bub, der ist normalerweise verlässlich. Es dauert bis zum 17. August, bis sie endlich jemanden erreicht, und zwar einen Freund von ihrem Sohn Duncan. Der ist ja drüben in Europa, der Duncan wollte ihn besuchen, und der gibt ihr die Information, das Auto, was am Duncan geben wir zum Europareise machen, das ist weg, die Tasche mit all seinen Sachen ist aber noch da, irgendwie schräg, Auto weg, Sachen da, irgendwas passt da nicht. Und deswegen beschließen die Eltern, sie melden ihren Sohn drüben in Europa als vermisst. Die Polizei ist nicht ganz so kooperativ, die sagt, naja, Erwachsene verschwinden oft freiwillig. Und so beschließen die Eltern, selbst nach Europa zu fahren, mit 2000 Flugblättern in 3 Sprachen im Gepäck. Weil sie nicht wissen, wo der Sohn ist, brauchen sie mehrere Sprachen und sie suchen ihn. Es wird aber ganze 14 Jahre dauern, bis sie ihren Sohn finden, und die Spur endet tatsächlich da bei uns in Tirol, unweit von Innsbruck.
Spannend.
Ende der Geschichte.
Ja, wunderbar.
Gut.
Tolle Geschichte.
In diesem Sinne schließen wir für heute bis in 2 Wochen nachschaut. Genau, also wir können uns vorstellen, was Sache ist. Ist sicher eine Horrorvorstellung für Eltern, wenn man nicht weiß, wo ist das Kind auf einem fremden Kontinent noch dazu. Aber schauen wir uns mal an, was der Duncan denn vorgehabt hat. Der Duncan Alvin McPherson, so heißt er eigentlich, wird am 3. Februar 1966 in Saskatoon eben in Kanada geboren. Wie erwähnt, der ist ein super Eishockeyspieler. Er ist Verteidiger, und zwar ein beinharter Verteidiger, trägt auch den Beinamen McFearsome, also McFurchterregend, weil er extrem hart spielt. Das ist auch sein Problem, weil er so hart spielt, verletzt er sich oft. Er ist unfassbar talentiert und wird deshalb im NHL-Draft, sprich in der höchsten amerikanischen Profiliga, an Stelle 20 gezogen. Das heißt, er ist quasi in diesem Jahrgang der 20. talentierte Spieler im ganzen Land. Allerdings schafft er es nie so richtig, im großen Team unterzukommen, weil er eben immer verletzt ist, spielt er meistens nur im zweiten Team. Dort wird er Legende, aber der große Sprung, der bleibt ihm leider Gottes verwehrt. Er zieht es mehrere Jahre durch, bis zum Jahr oder bis zur Saison 88-89. Da bin ich übrigens dann ein Jahr alt. Da ist es dann zu viel. Da zieht dann sein Verein irgendwo die Notbremse, sagt, der ist zu oft verletzt, sie zahlen ihn aus und kündigen ihn. Und da beginnt für ihn dann eine Europareise. Er muss sich überlegen, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich kann hauptsächlich Eishockey spielen. Irgendwo habe ich gelesen, die CIA sagt, er wollte ihn rekrutieren als Spion, aber das war nur sein Nebenschauplatz. Er will im Eishockey bleiben. Und er bekommt zum Glück ein Angebot aus Schottland vom Verein Dundee Tigers. Er soll dort als Spielertrainer arbeiten. Und der Duncan denkt sich, ja, ist ein tolles Angebot, aber ich würde gerne mal sehen, wie schaut es denn dort aus in Schottland? Wie schaut das Stadion aus? Wie kann man trainieren? Erst wenn ich es gesehen habe, dann sage ich dort zu oder eben ab. Und wenn man schon von Kanada rüberfliegt nach Europa, denkt er sich, das verbinde ich gleich mit einer Rundreise. Ich besuche ein paar alte Weggefährten. Am 12. August will er eben in Dundee eintreffen bei dem Verein. 10 Tage vorher, am 2. August, kommt er nach Europa. Und zwar von Saskatoon über Edmonton und London, dann letztlich nach Nürnberg. Warum nach Nürnberg? In Nürnberg hat er einen ehemaligen alten Freund, seinen Mentor George Pesut, also ein Eishockeyspieler, der spielt dort bei EHC 80 Nürnberg. Der Pesut muss aber relativ schnell weg. Der hat nämlich mit seiner Mannschaft ein Turnier in Prag, aber nett wie er ist, sagt er, lieber Duncan, ich habe einen roten Opel Corsa, bitte unbedingt merken, diesen roten Opel Corsa, den kannst du haben, mit dem kannst du eine Rundreise machen. Duncan sagt danke. Und am 7. August fährt er mit diesem Auto nach Füssen, also Richtung Süden. Denn dort ist ein weiterer Freund aus Saskatoon, der Roger Kortko, den besucht er. Und bereits am Tag drauf will er weiterfahren, und zwar nach Bozen. Auch dort hat er Freunde, und seine Reise ginge laut Plan so weiter, Bozen runter und am 10. August das Auto retour bringen in Nürnberg, und von da fliegt er dann nach Schottland. Am 12. will er spätestens dort ankommen. Bis dato klingt alles relativ normal. 2 Freunde besucht und dann wieder zum Verein. aber jetzt wird es etwas nebulös und schräg. Und zwar ruft er rund um den 10. August in Schottland an, redet mit dem dortigen Besitzer, dem Kanadier Ron Dixon, und sagt, ich bin dabei, kannst du mir einen Vertrag unterschreiben, ich komme. Und zwar fahre ich jetzt zurück nach Nürnberg, dann mit dem Auto, mit dem Zug nach Frankfurt und von dort mit dem Flugzeug zu dir. Aber er kommt am 12. August leider Gottes in Schottland nie an. Das ist relativ ungewöhnlich für den Burschen, der ist normalerweise sehr verlässlich. Am 15. August, also 3 Tage nach dem Fernbleiben, kommt sein Freund in Nürnberg wieder retour, der war ja in Prag, und der sieht das Auto, was eigentlich schon wieder da sein sollte, ist nicht da. Und das ganze Gepäck ist aber da, das sollte eigentlich in Schottland drüben sein. Irgendwas stimmt da nicht. Und so ruft der Verein und der Freund bei den Eltern drüben an und sagt, du, der ist weg. Und ab da beginnt diese wilde Suche nach diesem Burschen. Was ist passiert zwischen der Reise nach Füssen, wo er nach Südtirol wollte? Was ist da passiert? Keiner weiß es richtig. Und da beginnt jetzt unser eigentlicher Kriminalfall. Also Mitte August 1989 war klar, der ist verschwunden. Und die deutsche Polizei beginnt mit einer sehr umfangreichen Suchaktion, die bleibt aber ohne Erfolg. Und das, obwohl Freunde und Familie vom Duncan extra aus Kanada kommen und mithelfen wollen. Zuerst glaubt man, vielleicht war es ein Verbrechen, vielleicht war es ein unentdeckter Autounfall, weil das Auto ja auch fehlt, vielleicht ist es irgendwo abgestürzt und keiner hat es mitgekriegt. Kanada macht über Interpol eine großflächige Ausschreibung. Alle Nachbarn von Deutschland bekommen die Information, bitte halt jetzt nach diesem Auto und nach diesem Menschen Ausschau. Die Eltern von Duncan fühlen sich zu dem Zeitpunkt aber nicht wirklich von den Behörden ernst genommen. Also ganz, ja, glauben die nicht dran, dass da was Schlimmes passiert sein soll. Und deswegen beginnen sie selber in Italien, Österreich und der Schweiz mit diesen Flugzetteln nach ihrem Sohn zu suchen. Mittlerweile seit 2 Wochen vermisst. Ende August, am 31. August, treffen sie in Innsbruck ein. Gehen zur Polizei und fragen, du, das ist unser Sohn, der ist vermisst. In Innsbruck weiß man von nichts. Die sagen, du, keine Ahnung. Ist uns jetzt ja nichts geläufig, ist uns wurscht. Man startet jedenfalls mal keine Suchmaßnahmen. Am 20. September, das ist jetzt wieder einen Monat später, kommt es aber zu einer Vermisstenmeldung. Und zwar in Tirol heute. Und zwar nur deswegen, weil die Eltern brutal Druck machen und sagen, sie haben das Gefühl, der Sohn ist irgendwo da. Das heißt, 3 Wochen vergehen, wo die Eltern echt umrührig sein und dann kommt es zu dieser Vermisstenmeldung. Und da passiert dann dieser Glückstreffer. Ein Mitarbeiter eines Skigebiets, und zwar vom Stubaier Gletscher, erkennt das Fahrzeug, das ausgeschrieben ist, und sagt, das Fahrzeug, das steht da bei uns. Und tatsächlich, 2 Tage später, wird dieser rote Opel Corsa auf dem Parkplatz vom Skigebiet Stubaier Gletscher gefunden. Zuerst sagt irgendein Mitarbeiter, das ist erst seit dem 1. September da, er glaubt, das ist noch nicht so lang. Es stellt sich aber später raus, 6 Wochen lang steht dieses Auto unverändert an derselben Stelle. Mhm. Ist aber kaum schräg vorgekommen. Das wiederum kommt den Eltern schräg vor. Und die haben das Gefühl, irgendwas passt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht ganz zusammen. Zu dem Zeitpunkt kann man also davon ausgehen, irgendwas muss passiert sein. Weil das Auto dort steht, 6 Wochen unbewegt, vom Sohn jede Spur fehlt, da muss was passiert sein. Und die Polizei nimmt es jetzt wirklich auch ernst. Und sie suchen rund um den Stubaier Gletscher nach diesem Duncan McPherson. Am 23. September kommt es zu einer großen Suchaktion, die allerdings auch zu diesem Zeitpunkt ohne Erfolg sein wird. Die Eltern reden mit den Verantwortlichen des Skigebiets. Die geben ihnen zur Auskunft, hey, im August, da war es viel zu warm, da war der sicher nicht Skifahren. Und deswegen glaubt die Polizei, es muss ein Wanderunfall sein. Und es ist ein reiner Zufall, dass sie draufkommen, naja, es war schon ein Skiunfall. Und zwar sieht der Snowboardlehrer Walter Hinterhölzl auf dem Auto der Eltern vom Duncan dieses Fahndungsposter. Geht zu ihnen hin und sagt, du, das ist ja der Bub, der hat bei mir eine Unterrichtsstunde gehabt. Bis zum Zeitpunkt habe ich geglaubt, das war irgendein Wanderunfall. Und der sagt, na, der war ja bei mir am 9. August. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der Duncan eigentlich nach Südtirol fahren wollte, hat er warum auch immer entschieden, er fährt auf dem Stubaier Gletscher Snowboard lernen. Und dieser Walter Hinterhölzl ist da ganz, ganz wichtig. Da gibt nämlich viele Hinweise. Erstens, am 9. August war der Bursche da und hat ganze 2 Stunden Snowboardunterricht bekommen. Anschließend haben die beiden sogar gemeinsam gegessen und der Duncan hat sein Gewand, der hat seinen Rollkragenpullover gehabt und ein nasses Wetter und einen Gürtel bei ihm im Zimmer aufgehängt zum Trocknen. Und sie haben für den nächsten Tag eine Unterrichtsstunde vereinbart. Also er war ganz definitiv da, er kann sich an alles erinnern. Am Nachmittag soll der Duncan auch selbst auf der Piste unterwegs gewesen sein. Entsprechend war er definitiv Snowboarden. Und jetzt kommen ein paar Ungereimtheiten. Die Liftanlage hat um 16 Uhr geschlossen. Der Walter Hinterhölzl kommt in dieses Zimmer retour, wo er mit Duncan Mittag gegessen hat und sieht dort die Sachen noch liegen, sprich den Rollkragenpullover und alles. Er denkt sich nicht viel dabei, denkt sich, er hat sie vielleicht vergessen, der Busch, am nächsten Tag wird er schon auftauchen oder er hat es einfach vergessen und ist weitergefahren. Die Schwester Marie ist hin und her gerissen. Die hören zwar diese ganzen Informationen, die jetzt da sind, aber so richtig dran glauben, dass da ein Skiunfall passiert sein soll, tun sie nach wie vor noch nicht. Aber es wird weiter ermittelt. Jetzt wird es noch schräger. Der Duncan, der hat ja kein Snowboard dabei gehabt. Der ist ja ohne angereist. Das heißt, er hat sich ein Snowboard ausleihen müssen. Und wenn man ein Snowboard ausleiht und das fehlt dann beim Verleih, dann müsste der Verleiher sagen, Achtung, uns fehlt da was. Und zwar Schuhe, Bindung, Snowboard, Jacke. Die sagen aber, na, uns fehlt nichts. Na, es wurde alles zurückgegeben. Na. Und das Mietprotokoll, das haben wir leider schon weggeschmissen. Das ist nicht mehr da. Blöd. Ja. Das heißt, Aussage gegen Aussage. Hat er das jetzt zurückgegeben? Hat man es verschlammt? Hat man es vergessen? Man weiß es nicht so recht. Die Polizei sagt, na, das hat schon alles sein Rechtens. Die Enten glauben nicht so ganz dran, dass das wirklich stimmt. Weil auch der Führerschein, der als Pfand hinterlegt wird, wenn man ausleiht, der ist nirgends auffindbar. Und auch die normalen Schuhe mit dem Duncan angereist, die sind auch nicht mehr auffindbar. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Allerdings 4 Monate nach dem Ganzen bekommt die Familie ein Protokoll, ein ganz offizielles, von der kanadischen Botschaft. Da steht drinnen, alles mit rechten Dingen. Die Ausrichtung wurde ganz, ganz sicher zurückgegeben. Der Führerschein wird nicht mehr aufgefunden. Ja, das ist blöd, aber das wurde definitiv zurückgegeben. Zum gleichen Zeitpunkt meldet die Polizei in Tiroler, na, der ist nirgends in keinem Hostel, in keinem Hotel, den Duncan, den gibt es nicht. Der ist nie da in Tirol gewesen, obwohl sich 4 Tage nach dieser Info herausstellt, na, der war sehr wohl in der Jugendherberge. Ah, da wird er irgendwie schräg. War er jetzt da oder war er nicht da? Im Oktober kommen Kanadier, Suchtrupps aus Kanada, die die ganze Gletscherregion absuchen, allerdings, da, kein Ergebnis. Es dauert bis 1993, als kurz Hoffnung aufkeimt, weil in Deutschland ein junger Mann gefunden wird, der an Amnesie leidet. Und da glaubt man, das könnte doch sein, ist aber auch nicht. Jetzt musst du dir vorstellen, die Eltern kommen darüber, suchen nach ihrem Sohn, werden von der Polizei laut diesen Mitschriften nicht ganz so ernst genommen. Es wird zwar gesucht, aber so richtig überzeugen kann man sie nicht, dass da nicht doch was passiert sein soll, was kein Unfall ist. Die Eltern sind dann voll angefixt. Die kommen jedes Jahr wieder daher. Jedes Jahr wieder an den Ort des Verschwindens des Sohnes. Ich glaube, ja, mindestens 10 Mal sind sie ins Stubertal gereist und haben alles abgesucht, aber sie entdecken keine Spur. Und letztlich dauert es 14 Jahre bis im Jahr 2003. Da kommt es zum Jahrhundertsommer. Es wird damals geschrieben von einer Hitzewelle, die ganz Europa erreicht. Und logischerweise kommt es bei einer Hitzewelle auch zu einer ordentlichen Schneeschmelze. Und am 18. Juli 2003 kommt dann ein roter Handschuh zum Vorschein, der relativ schnell von Pistenarbeitern entdeckt wird und die beschließen, nehmen wir es in den Graben. Mhm. Und ohne Gerichtsmediziner graben die Pistenarbeiter dann die Leiche heraus, die Leiche aus, die sich sehr schnell als Duncan McPhersons Leiche herausstellt. Gefunden worden ist er unweit vom Schlepplift, im Protokoll der Polizei stand 130 Meter entfernt, gewesen seien es nur 30, also nicht im ungesicherten Feld, sondern auf der gesicherten Piste, in so einer Mulde drinnen, also in einer Art kleinen Gletscherspalte. Und da ist er dann verbogen gewesen und 14 Jahre sind Menschen auf dem Körper Ski gefahren. Hat keiner je entdeckt. Gefunden wurde er mit dem Snowboard, das ja zurückgegeben wurde, mit den Handschuhen, die zurückgegeben wurden und mit einem weiteren Paar Handschuhe, wo keiner weiß, wo die herkommen. Und der Körper hat relativ übel zugerichtet ausgeschaut. Aber dazu gleich mehr. Kurzer Einschub. Dass heutzutage immer mal wieder vermisste Körper auftauchen bei Schneeschmelze am Gletscher, das ist relativ, Anführungszeichen, normal. Ich habe eine Statistik gefunden vom Jahr 1991. Da haben die Gletscher gleich ein halbes Dutzend an Leichen quasi wieder ausgespuckt. Zum Beispiel am Berg Glasferner Gletscher ist ein Mann quasi wieder aufgetaut, der 10 Jahre zuvor in eine Gletscherspalte gestürzt ist. Oder am Alpinerferner sind 2 Skifahrer freigelegt worden, die 1953 vom Gletscher verschluckt worden sind. Noch krasser war es am Sulzdalferner. Da ist ein Ehepaar, ein Wiener Ehepaar, wieder aufgetaucht, das 1934, also vor 57 Jahren damals dort, vermisst wurde. Und so ist es immer mal wieder der Fall. Die berühmteste Eismumie kennen wir, das ist der Ötzi. Ganz, ganz bitter ist ein Foto aus dem Jahr 1997. Das heißt, da war die Mutter gerade wieder mal am Stubaitaler Gletscher, hat nach dem Sohn gesucht und da gibt es ein Foto, wo sie einen Meter neben der Stelle steht, wo der Sohn drunter liegt. Sie sagt Jahre später, in den 14 Jahren, die wir nach Duncan gesucht haben, begann die Diskussion um globale Erderwärmung. Für mich konnte sich die Erde gar nicht schnell genug erwärmen. Ich hätte am liebsten einen Schweißbrenner genommen und den ganzen Gletscher weggeschmolzen, weil ich wusste, dass mein Sohn darin begraben liegt. Das heißt, der Duncan, wo wir alle geglaubt haben, der war vielleicht gar nicht in Tirol oder es war ein Wanderunfall, der taucht wirklich genau auf der einen Piste auf, die in diesem August 1989 präpariert gewesen ist. Und eben viel, viel näher am eigentlichen Schlepplift als ursprünglich mal protokolliert. Also eher nicht im ungesicherten Bereich, sondern wohl im gesicherten. Die Leiche von ihm, die wird dann sehr, sehr schnell ins Tal geflogen und der Sprengelarzt besichtigt sie und schreibt von einem multiplen Trauma. Ganz ehrlich, das ist eine relativ harte Untertreibung. Sein linkes Bein war komplett zugerichtet, der Kopf war nimmer am Körper. Der Gerichtsmediziner sagt zwar, das sei relativ normal, er beschreibt es so, ein Gletscher, der Menschen verschluckt, der verdaut ihn. Das heißt, wer oben reinfällt, kommt meistens unten irgendwo wieder raus, aber logischerweise nicht mehr ganz so beieinander, weil ja die ganzen Naturkräfte dort wirken und das ist für einen Körper relativ normal. Die Eltern glauben das aber nicht. Und später kommt noch eine Theorie, was auch passiert sein könnte, alles unter Anführungsstrichen. Der Gerichtsmediziner versucht, die Eltern zu beruhigen. Er sagt, na, der ist gestürzt, in die Gletscherspalte gefallen und da unten aufgrund von Sauerstoffmangel hat das Bewusstsein verloren und ist darauf gestorben. Und er will sie damit beruhigen, dass er ihnen sagt, er hat von mehreren Lawinenüberlebenden erfragt, dass kurz bevor es dann vorbei ist, nochmal ganz warm wird und eigentlich ein schöner Tod ist. Finde ich relativ eine makabere Aussage, aber offensichtlich hat man versucht, die Eltern da bei uns zu beruhigen. Es gibt jetzt bei diesem Fall, wo ja doch viele Fragen aufgetaucht sind, hat er die Sachen zurückgegeben, war er jetzt wirklich Skifahren, war er allein unterwegs, war jemand dabei oder nicht, diese ganzen Fragen sind unbeantwortet und immer wenn sowas unbeantwortet ist, dann gibt es viele, viele Theorien. Die eine Theorie hat die Gendarmerie, die hat gesagt, der ist vom Sessellift gefallen, ist dann durch das ungesicherte Gelände gestolpert, da reingefallen und dann ist er wahrscheinlich von einer Pistenraupe einfach zugeschoben worden und vergessen worden. Es gibt aber einen ganz, ganz spannenden Mann, und zwar den John Leake. Das ist dieser eingangs erwähnte Journalist aus Texas, der hat in Wien studiert und der ist so bekannt dafür, dass er Bücher schreibt über ungelöste Verbrechen oder Verbrecher. Der hat eben dieses Jack Unterweger-Buch geschrieben und der reist aufgrund dessen, dass er mit den Eltern Kontakt hat, nach Tirol und recherchiert hier 3 Jahre. Und er schreibt das Buch Eiskalter Tod, Unfall oder Verbrechen. Und da hört man schon raus, wo die Reise hingeht. Der stellt ganz, ganz wilde Theorien auf, die so weit reichen, dass er schreibt, ein Pistenarbeiter könnte ihn an diesem Tag, der war sehr neblig, überfahren haben. Das würde eben dafür sprechen, dass der Körper nicht mehr ganz so ganz ist und dann bewusst oder unbewusst zugeschoben worden ist. Und er führt viele Gespräche und sagt, die Tiroler seien unfassbar nett, weil sie ja wissen, wir leben vom Tourismus, aber sobald es um den Fall geht, plötzlich schweigt das ganze Tal. Und dann unterstellt er den Behörden, genauso wie den Einheimischen und allen, dass man das Ganze gerne vertuscht hätte, weil man ja vom Tourismus abhängig ist und keine solchen Fälle braucht. Er schreibt, so ein Fall der Gletscherspalte ist wie, wenn am Badestrand ein Haiangriff ist. Das ist also Gift für die Tourismusregion und deswegen unterstellt er uns, dass wir das Ganze zugedeckt hätten. Aber ganz ehrlich, wenn man genauer hinschaut, auf Gletschern passieren immer wieder Dinge. Das ist was relativ Normales. Wir müssen uns erinnern, wir sind nur zu Gast in der Natur. Dort gibt es normal Gletscherspalten. Pistenarbeiter am Stubaier Gletscher geben an, jährlich stürzen 15 bis 20 Personen durch so Schneebrücken in Gletscherspalten. Der Großteil kann aber gerettet werden. Deswegen taucht es nie in den Medien auf. Das ist also was relativ Gängiges. Es ist halt so, wir sind da in einer wilden Natur unterwegs. Ein Jahr vor dem Duncan ist zum Beispiel ein Hongkonger Student eingebrochen. Den haben sie da rettet. Der ist leider Gottes dann seine Verletzungen erlegen. Aber das kommt immer mal öfter vor. Der ganze Fall hat damals ordentlich für Kritik gesorgt, auch an den Behörden. Es kam sogar zu einer Anfrage vom damaligen grünen Abgeordneten Peter Bild, Nationalrat, an die damalige Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie, Doris Bures, nach diesem Fall. Wurde aber nie beantwortet wegen, Zitat, Unfälle, die sich auf Skipisten eignen, kompetenzrechtlich keine Zuständigkeit. Mhm. Also keine Aussage dazu. Das Ganze hat aber für ganz, ganz viel Aufsehen gesorgt, auch in Kanada drüben, weil vor allem die Eltern immer wieder auf diese Ungereimtheiten hingewiesen haben und den Verdacht hegen, dass absichtlich die wahren Umstände verschleiert wurden, um den Ruf Tirols als Tourismusland nicht zu gefährden. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Fakt ist, es wurde ein Buch drüber geschrieben und auch eine kanadische Fernsehserie von CBC, The Fifth Estate, hat unter dem Episodennamen The Iceman das Thema behandelt. Das heißt, das war schon damals populär. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe unter anderem in der Süddeutschen Zeitung einen Text gefunden und der zeigt auch so ein bisschen, wie es außerhalb von Tirol aufgegriffen wurde. Da schreibt ein Journalist, eisiges Schweigen. 14 Jahre nachdem er spurlos verschwunden war, taucht auf dem Gletscher der Leichnam eines jungen Snowboarders auf. Mit aller Kraft versuchen, seine Eltern herauszufinden, wie ihr Sohn ums Leben kam. Aber bis heute sieht es so aus, als hätten manche ein Interesse daran, dass die Wahrheit nie ans Tageslicht kommt. Das heißt, bis heute weiß man es tatsächlich nicht, was damals passiert ist. Aber wenn man es nüchtern betrachtet, war es ein Unfall. Und damit ist das Ganze für die Eltern unfassbar tragisch, aber auch wieder abzuhaken. Das war meine heutige kurze Geschichte über einen jungen kanadischen Eishockeyspieler, der warum auch immer Snowboarden lernen wollte, verunglückt ist und dann 14 Jahre später wieder aufgetaucht ist. Leider Gottes nicht mehr am Leben. Reflexion.
Vielen Dank, Felix. Wo hast du denn den schon wieder gefunden? Der steht nicht auf Wikipedia.
Wohl, alles. Sure. Ja, sicher. Sicher, nein, über alles aus dem Internet. Nein, diesen Fall tatsächlich hat mir der Julian darauf aufmerksam gemacht, kennst du ja.
Ja.
Mittlerweile Lehrer oben in Landeck. Da haben wir drüber geredet, über eben das Gletscher gar nicht so ohne sein. Auch Gletscher-Skigebiete, wir glauben immer, es ist eher als ein Freizeitpark, die Alpen. Und dann haben wir eben über Gletscherspalten geredet. Er als Geograf und Biologe hat da viel Wissen gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich glaube das nicht. Und hat er mich auf diesen Duncan McPherson eben aufmerksam gemacht. Und ich habe mir das immer mal vorgenommen. Jetzt hat sich so sein Todestag ein bisschen wiederholt. Oder sein Vermisstentag eigentlich. Und entsprechend, das passt jetzt eigentlich ganz gut. Und ich finde, dass unfassbar viele Dinge drinstecken in dieser ganzen Geschichte. Weil wir auf der Suche nach diesem echten Tirol sind. Und dieses Thema Tourismus hat für uns einen großen Wert. Der ist natürlich da. In dem Fall, diese Unterstellung ist natürlich schon eher für mich irgendwo ein schlechter Tatort oder so irgendwas. Also eher so ein Thriller auf Netflix als wie Realität.
Sehr spannende Geschichte, sehr interessante Geschichte, natürlich auch eine tragische Geschichte. Ich habe sie nicht gekannt. Also es hat bei mir nichts ausgelöst im Hinterstübel. Also insofern...
Bei mir auch nicht.
Insofern total super, weil es schon wieder mal eine neue Tür aufgemacht hat und sicher einige Themen anreißt, die in Tirol relevant sind. Ja? Also spannend. Vom Umgang mit Gästen, wenn etwas vielleicht nicht ganz so funktioniert, über diese Gletscherleichen. Ich glaube, ich habe gerade vor kurzem einmal gelesen, dass Forscher noch 7.000 bis 8.000 Menschen in unseren Gletschern ungefähr vermuten. Und das natürlich aufgrund der Erwärmung. Gerade in der nächsten Zeit, also sprich in den nächsten Jahren, wir da noch einiges erleben werden. Also insofern viele Themen, die da einspülen.
Ich habe es mir ein bisschen zweigeteilt. Einerseits natürlich dieser Kriminalfall, der natürlich, wenn so Ungereimtheiten auftauchen, wie hat es Zeug Druck gegeben, dann doch wieder nicht. Oder auch die große Frage, was wäre passiert, hätte man an dem Abend noch erkannt, ein Snowboard fehlt, hätte man vielleicht sofort gesucht, wäre er noch zu retten gewesen. Das sind ganz, ganz spannende Fragen, die ich mir nicht traue zu beantworten. Dafür gibt es Ermittler, dafür gibt es Profis, die genau das machen. Was andere Spannende, was da auch mitschwingt, ist natürlich dieses Thema, wir sehen die Alpen immer wieder mal gern als Spielplatz. Das ist so, da ist eh, das ist so wie Disneyland irgendwie so gefühlt. Aber nein, es ist immer nur einfach, es ist ein Gebirge, es ist die Natur, da sind wir nur Gast. Und da finde ich, dass so eine Geschichte ganz gut daran erinnert, dass da sehr wohl Gefahren lauern. Das ist ja trotzdem tolle Tourismuswerbung, man soll ja da hingehen, aber immer mit einem gewissen Respekt dem Ganzen gegenüber. Und das finde ich so wichtig. Und deswegen finde ich diese Geschichte auch wichtig zu erzählen, weil es ein bisschen daran erinnert.
Unbedingt. Ich glaube, gerade in dem Sommer haben wir ja viele Bergunfälle gehabt,
ja,
die auch darauf zurückzuführen sein, dass Leute eben falsch bekleidet, falsch vorbereitet, wie auch immer.
Oder gar nicht vorbereitet,
genau. Sich da oft auch im Hochgebirge bewegen und sich der Dimension nicht bewusst sein. Insofern ist das cool. Und dass du das so aufbereitest. Und die andere Seite ist, wenn es unbeantwortete Fragen gibt, die man aus welchem Grund auch immer gar nicht beantworten kann vielleicht, dass das der Nährboden für Verschwörungstheorien jeglicher Art ist, das ist auch klar. Das sehen wir eh in ganz vielen Fällen. Wenn das jetzt zeitlich noch für mich so nah ist, dann ist es natürlich noch dramatischer, wenn du mit Protagonisten wie den Eltern und so weiter in eine Interaktion gehen kannst, dann ist es noch mal viel emotionaler, als wenn das schon 2-3 Jahrhunderte zurückliegt.
Also auf jeden Fall. Spannend. Ich verstehe die Eltern, die natürlich ja, Antworten haben wollen, was ist damals passiert. Andererseits verstehe ich jeden Ermittler, der sagt, du, da kommt irgendwer ist irgendwo vermisst, keine Ahnung, wir machen jetzt mal kurz nichts. Ah, das ist alles zutiefst menschlich. Mhm. Wenn du jetzt mal einen Alarmknopf drückst, dann ist auch irgendwann einmal auch nicht so zielführend. Entsprechend, glaube ich, ist es eine zutiefst menschliche Geschichte, wo viele Dinge zusammenkommen. Etwas tendenziös fand ich tatsächlich diesen Süddeutsche Zeitungsartikel.
Ja.
Der war sehr tendenziös geschrieben, der ganze. Also der war wirklich beschrieben, wie Menschen dann bewusst nicht mehr reden und so weiter. Oder es war also ein bisschen schräg, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, wenn es dem Journalisten so vorkam, ist es legitim, aber es war ein bisschen schräg zum Lesen. Es war eher wie ein Buch zum Lesen.
Ja, das ist oft nicht leicht, auch für uns Tiroler nicht leicht, wenn jemand tendenziell, nennen wir es mal vielleicht, nicht so positiv über Sachen schreibt. Ich denke, dass es für gerade so Skigebiete nicht leicht ist, weil Unfälle vorkommen. Ich denke, dass man aber da in der letzten Zeit relativ vieles getan hat, was Krisenkommunikation betrifft. Wir haben das
oder präventive Maßnahmen.
Ja, wir haben das Unglück im Ötztal gehabt und so weiter. Wir haben in Meierhofen einmal den Vorfall gehabt. Und gewisse Dinge kann man halt nur schwer verhindern oder sowas. Und insofern, ja, muss man die Sachen schon benennen, wie sie sein, aber halt mit einem entsprechenden Maß und Ziel.
Man fairerweise schreiben sie eh, dass in den 80ern vielleicht jetzt an die Ausschilderung und so weiter nicht ganz so perfekt war, dass es sich aber alles heute schon verändert hat. Es wird schon auch geschrieben. Das heißt, aber tendenziell war es eher schräg geschrieben. Für mich hat es gelesen fast wie so ein Krimi. Mhm. Das ganze Ding fand ich recht spannend.
Der wird auch Reichweite brauchen. Und da ist wahrscheinlich ein bisschen ein tendenzieller Artikel.
Klickt sich besser.
Sicher.
Genau. Na, fand ich sehr, sehr spannend. Vor allem habe ich es charmant gefunden, auf eine Feuerfolge, eine Eisfolge zu bringen. Und wenn du schon die Iceman hast, dann finde ich das erzählenswert.
Absolut cool. Vielen Dank dafür. Du machst so ganz andere Sachen wie ich.
Ja, bewusst.
Ja, finde ich gut.
Sonst wäre es ja unfassbar fad.
Ja, das wird so sein. Gell? Gut, nachher bin ich dann nächste Woche wieder mit was unfassbarem Faden dran, oder?
Ach so, war. Na, generell wäre es fad, wenn wir das Gleiche machen würden. Genau, so ist es. Lieber Peter, abschließend darf ich dir noch eine Frage stellen.
Hau aus.
Wir haben mit Experience Tirol einen Prototypen geschaffen. Es gibt die Vision auch, so ein Konzept in andere Städte und Länder zu bringen. Was wäre denn dein Wunschstadt, wo du gerne eine Experience machen würdest und warum?
Nein, also dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, es war von Anfang an von uns die Intention, dass wir einfach Geschichten und Geschichte anders erzählen wollten, auf ein bisschen nennen wir es mal, modernere Art. Wir wollten es immer emotional halten, wir wollten es immer in einen Story-Kontext einbinden, weil wir dadurch glauben, dass wir die Leute mehr begeistern können und dass sie selber mehr mitnehmen. Dass das nicht auf Tirol beschränkt sein muss, das liegt fast auf der Hand, weil ich glaube, es gibt ganz viele Städte, Regionen, auch selbst in unserem näheren Umfeld, die sehr erzählenswerte Geschichten haben. Und ich persönlich habe jetzt nicht direkt eine Präferenz, aber ich sehe sehr, sehr interessante Sachen in Italien, aber auch in Deutschland. Also ich glaube, es gibt ganz viele Regionen, die entdeckt werden wollen. Und ich freue mich auf jede Anfrage, die da reinkommt. Und gerade da ist in letzter Zeit ja einiges passiert. Also ich bin selber überrascht, wo es uns diesbezüglich dann hintreibt und was dann von uns aufgearbeitet werden darf.
Ich versuche es nochmal. Lieber Peter, Experience Tirol ist ja nicht nur ein Konzept, das nur in Tirol sein soll, das soll ja in andere Städte und Länder wandern. Was wäre deine Lieblingsstadt, wo es eine Experience geben soll und warum?
Nein, Lieblingsstadt weiß ich nicht, aber es sollte immer so einen historischen Kontext haben. Das heißt, wenn du mich konkret nach einer Stadt fragst.
Das habe ich jetzt zweimal, ja.
Ja, das Problem ist, dass ich viel zu viele Städte habe, die ich ganz gern.
Lieber Peter, wenn es eine Stadt gibt, die dir am liebsten wäre, eine Experience zu bauen, welche wäre das und warum?
Ich glaube, das war dann tendenziell sowas wie Venedig, Mailand, Salzburg finde ich spannend. Dann in Deutschland kann ich mir gut vorstellen, so Städte wie Nürnberg. Also alles, was irgendwo eine gewisse historische Tiefe hat, finde ich cool.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Jetzt wissen wir, dass Peters liebste Stadt die Stadt Venedig, Mailand, Nürnberg wäre. Aber das ist halt so, das ein Name.
Schon?
Ja.
Ja.
Das ein Name.
Ich kann da noch ja. 20 aufzählen. Soll ich damit anfangen?
Ja, in diesem Sinne bedanken wir uns, wünschen also euch zwei wunderbare Wochen und
Paris,
wir hören uns
super.
Dann
London,
wieder.
Gewaltig.
Bleibt uns treu, wir uns. Bis dann. Cool. Ciao, ciao. Aber
Barcelona, why not? Ha? Wieso? Ich finde das super. Man, selbst. Ja, Wien ist cool. Mir ist geil. Echt. Ich mag einfach die Auseinandersetzung mit dem Thema.
Ja.
Es läuft schon der Jingle.
Ah, diese Ruhe.
Hast du verdient.